ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Christian Henze.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt und wir eröffnen mal mit unserer Hörerin Ariane aus Sindelfingen, die uns direkt geschrieben hat. Essen ist immer ein gutes Thema, schließlich tut man es ja täglich. Ist es dein Motto auch?
Ja, also ich würde vielleicht sogar noch eins oben drauf setzen. Freude am Essen ist Freude am Leben. Und Essen ist ja sowas Elementares, sowas Schönes, wo man zusammenkommt, wo man Glück erlebt. Und deswegen ist es eine never-ending Story im positiven Sinne, wenn es um das Thema Essen geht.
Also Essen, das spielt in deinem Leben auf jeden Fall eine Hauptrolle, würde ich mal behaupten. Ich weiß gar nicht, ob es ums selber Essen geht, aber auf jeden Fall das Essen in den Mittelpunkt zu rücken. Du bist Sternekoch, Starkoch, Fernsehkoch, Kochbuchautor und inzwischen eigentlich auch selber eine Marke, Unternehmer kann man sagen, immer unterwegs mit irgendwas Neuem. Wie stehst du eigentlich netto überhaupt noch selbst in der Küche?
Naja, also nicht mehr so viel. Ich habe mich ja vor vielen Jahren dazu entschlossen, eben aus diesem operativen Geschäft rauszugehen. Ich hab gastronomisch für mich alles erreicht und alles erlebt und habe mich dann irgendwann mal dazu entschlossen, eben mein Sterne-Restaurant zu verkaufen, obwohl es sensationell gut gelaufen ist. Aber ich habe einfach gemerkt, die Zeit ist reif und ich möchte mich ein bisschen anders orientieren. Es muss nicht immer das Schäumchen und das Gel und das Blättchen auf dem letzten Quäntchen Exklusivität liegen, sondern auch für die Menschen da sein.
Also man muss dazu sagen, du hattest in deiner Heimat ein Sternelokal. Mhm. Du hast es gegründet, es hat einen Stern bekommen. Das war schon in den 90er Jahren.
Genau.
Jetzt hast du gesagt, es muss nicht immer Schäumchen sein und Blättchen sein. Hattest du genug ein bisschen davon auch?
Ja, ich hatte voll? Auch so ein bisschen genug. Also man muss ja wissen, woher ich komme. Also ich hatte das große Glück, bei Eckhard Witzigmann zu arbeiten. Koch des Jahrhunderts, weltbester Koch. Schau mal, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
Die Aubergine. Also,
ja, die Aubergine in München. Man muss sich vorstellen, es ist wie Harvard und Oxford zusammen.
Das war ein Drei-Sterne-Restaurant. Genau. Davon gibt es gar nicht mehr so viele in Deutschland.
Nein, und bestes Restaurant der Welt. Da durfte ich arbeiten. Und so war das für mich irgendwann mal klar, wenn ich mich selbstständig mache. Und ich habe mich dann mit 25 Jahren selbstständig gemacht, dass ich natürlich in diese Richtung wollte. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und da kam der Erfolg und der Stern. Aber irgendwann ist dann auch mal genug.
Ja, du kommst aus dem Allgäu, bist geboren in Füssen, im Allgäu aufgewachsen. Jetzt habe ich da so ein paar Orte, die mir einem begegnen, wenn man sich mit dir beschäftigt. Hotel Liesel im Hohen Schwangau im Allgäu, dann die Hotel Schlosswirtschaft in Illerichen und dann natürlich die Aubergine bei Eckhard Witzigmann. Was sind denn das für Orte? Sind das Tempel? Was haben die für eine Bedeutung für dich?
Ja, also ich habe, wie du gesagt hast, eine normale Lehre absolviert in meiner Heimatstadt oder Heimatdorf in Hohenschwangau unterhalb der Königsschlösser und habe dann eben in gute Restaurants dürfen, in die Schlosswirtschaft in Nähe von Ulm mit einem Stern, nach Zürich in das Restaurant Agnes Amberg und dann eben in diese Aubergine, da wollte ich unbedingt hin und ich habe das dann geschafft und das war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben, als ich dann einen Brief bekommen habe von dieser Aubergine, dass ich zum Vorstellungsgespräch geladen bin.
Was war das für eine Zeit für dich in der Aubergine? Weil Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre, sagt man so oft. Das gilt in der Küche, glaube ich, ganz besonders.
Ja.
Oder also in der Sternekasse.
Nabil, ich würde sagen, ich kann das ganz schlecht beschreiben. Es war unfassbar hart. Es war ein System, das angstgeprägt war und es hat nur Höchstleistung gezählt. Also selbst ein klitzekleiner Fehler war ein Albtraum, der durfte einfach nicht passieren. Und ich hatte permanent Stress und permanent Angst und permanent eben auch Angst, nicht perfekt zu sein. Und das war schon sehr beeindruckend, hat schon aufs Gemüt geschlagen. Ich glaube, ich habe im ersten Monat Aubergine 6 Kilo abgenommen. Ja, und ich war damals nicht dick. Ja, also und ich habe nur gearbeitet.
Hat dich das geprägt? Also ich stelle mir vor, natürlich, wenn man 3-Sterne-Lokal hat, darf man auch keine Fehler machen. Ja. Man hat es vor allem ja geschafft, dieses Niveau, bis es dann irgendwann vorbei war, über Jahre auch zu halten. Ja. Das ist ja wahnsinnig schwierig.
Ja, also man muss ja auch wissen, Eckhard Witzigmann ist nach wie vor der Gottvater der Köche. Und ich bin ihm unendlich dankbar, bei ihm habe arbeiten zu dürfen. Und ich war Portionier, also zuständig für die Fischküche. Und da ist dann auch meine Liebe zu Fischgerichten resultiert. Und ich hatte da eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und der musste ich gerecht werden. Bis dann irgendwann mal jemand um die Ecke kam und mir einen anderen Job angeboten hat.
Im 3-Sterne-Restaurant Aubergine in München durfte er kochen und wurde dann selbst später Sternekoch. Christian Henze in SWR 1 Leute. Du hast gerade erzählt, Christian, von dieser Zeit in der Küche, wie da die Perfektion da war, wie aber auch die Angst da war, der Druck, die Anspannung. Wie hat dich das diese Zeit geprägt? Ist das vielleicht auch ein Teil deines späteren Erfolgs gewesen, dass du da einmal durchgegangen bist?
Ja, das hat mich schon wahnsinnig geprägt. Und ich tue mir auch so ein bisschen schwer, das zu erzählen, wie das denn früher war. Man kann sich das so gar nicht mehr vorstellen. Ich habe mir aber immer gedacht, Christian, wenn du mal selbstständig bist, du machst das anders. Bei dir muss es immer ein Bitte und Danke geben und auch in Top-Qualität. Aber es muss doch auch anders gehen. Und das habe ich dann versucht umzusetzen. Also nicht vielleicht in Anführungszeichen die gleichen Fehler zu machen wie andere, sondern es vielleicht auch besser zu machen. Auch Top-Qualität, auch High-End, auch Formel 1 des Geschmacks. Ja, aber eben mit einem höflichen Umgang. Natürlich war auch bei mir ein hartes Regime und ein knackiges Regiment, weil es muss ja perfekt serviert werden. Ja? Also da ist ein Tisch mit 5 Personen, die essen unterschiedliche Gerichte im Menü und jeder muss just in time das Essen bekommen und zwar zeitgerecht. Da kann man nicht auf irgendeinen Koch warten, ja, dauert noch ein bisschen, sondern es muss einfach auch passen. Und dieses System funktioniert aber eben auch mit Menschlichkeit und mit Bitte und Danke.
Hat es denn später geklappt? Du warst ja dann irgendwann mit 28, damals Deutschlands jüngster Sternekoch. In der Zeit im Allgäu, da hast du mit deiner Frau, glaube ich, mit der du heute noch verheiratet bist, damals irgendwie aus dem Nichts dieses Restaurant gegründet. Worauf gab es denn da an? Also hattet ihr da so eine Signature-Gericht? Ja, auch wenn du jetzt heute sagst, muss nicht mehr jeder Schaum sein und so. Aber geh mal nochmal kurz zurück in diese Zeit von damals. Was hat denn deine Küche da ausgemacht?
Okay, pass auf, ich fange mal ganz kurz und knackig an. Also ich habe erstmal einen Bankkredit aufnehmen müssen, um mich überhaupt selbstständig zu machen. Die Räumlichkeit war da, ich habe das Lokal dann gepachtet, ein bisschen angepasst und dann haben wir ganz einfach angefangen. Ja, ich kann mich erinnern, es war auch so Schweineländchen mit Champignonsauce am Mittag. So, also ganz einfach, aber eben auch gut, also so richtig gut. Und dann war das wie so eine Initialzündung und hat eine regionale Zeitung getitelt, Witzigmann Schüler und ehemals Privatkoch von Gunter Sachs eröffnet Landhaus Henze in Probstried. So, und das war die Initialzündung und so sind wir gewachsen. Und ich habe immer versucht, besser zu kochen und wir sind mit den Gästen gewachsen. Weil ein Gast ist dann ein guter Gast, wenn er am Abend nach dem Restaurantbesuch zu Hause ist und sagt, boah, war das gut. Du, und das war auch noch preiswert.
Ja. Hast du damals überhaupt mit der Absicht gekocht, Sternekoch zu werden, einen Stern zu kriegen?
Ja, das war von Anfang an, wollte ich das.
Muss man auch, ne?
Aber ich habe eben auch...
Kriegt man nicht einfach so umsonst, also so zufällig, weil man gerade so gut ist.
Nein, da muss man dahinter stehen und mit jeder einzelnen Pore jeden Tag alles geben, das Team zu motivieren. Und ich habe mit meiner Frau angefangen, die hat einen sehr tollen Job bei der Bank gehabt und den hat sie quasi geschmissen. Und hat gesagt, okay, Christian, wir beide legen los und das Projekt Landhaus Henze ist unseres. Und dann schauen wir, dass wir starten. Wir haben mit 2 Mitarbeitern angefangen. Nach einem Jahr hatten wir schon 20.
Könnt ihr bis heute gut zusammenarbeiten?
Ja, wir arbeiten gut zusammen. Wir sind seit 30 Jahren auch schon verheiratet. Das ist in der Gastronomie wirklich eine Seltenheit. Aber wir haben es mittlerweile geschafft. Jeder hat seine Aufgabenbereiche. Und so matchen wir ganz gut. Wir sind ein gutes Team.
Du hast es gerade erwähnt. Aber übrigens, das wollte ich noch kurz sagen. Heute heißt ja Deutschlands jüngster Sternekoch gerade Yannick Noah. Also verfolgst du das noch, so diese Sterne-Gastronomie? Der hat sogar 2 Sterne, glaube ich, der Yannick Noah.
Ja, das verfolge ich natürlich. Und wir sind in Deutschland, Achtung, jetzt haue ich mal einen raus. Die Deutschen haben die besten Restaurants der Welt.
Oha.
Ja.
Da würden ja viele sagen, ach Quatsch, die sind doch in Frankreich.
Genau, wenn du das an den Franzosen sagst, dann hat er Herzrhythmusstörungen. Aber ich glaube schon, weil wir haben in Deutschland so gute Genusshandwerker und da kommen natürlich die Tugenden dazu, die uns natürlich auch so ein bisschen ausmachen. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir sind schon eine Qualitätsmaschine, was die deutschen Top-Restaurants anbelangt. Und die Köche werden immer jünger, immer besser.
Ich wollte es gerade sagen, also der jüngste Sternekoch jemals, glaube ich, war 24 Jahre alt. Ja, ja. Sören Anders, hieß der. Ich habe immer ein bisschen recherchiert.
Ja, ja.
Toll, ne? So junge Leute, die dann so gut kochen. SWR 1, Leute, Christian Henze ist bei uns, Fernsehkoch, Starkoch, Sternekoch, hat auf Sternenniveau gekocht im Allgäu und gerade auch gesagt, also die besten Restaurants, die sind in Deutschland. Und Widerspruch, Christian, der kam jetzt nicht aus Frankreich, sondern aus der Schweiz von SWR1-Hörerin Elfi. Die sagt, ich muss widersprechen. Die besten Köche sind in der Schweiz. Beweis, weltbester Koch Peter Knogel in Basel. Trois Rois Cheval Blanc, meint sie.
Ja.
Hat ja. sie recht?
Ja, also ich bin hier ein großer Schweiz-Fan und natürlich gibt es in der Schweiz hervorragende Köche. Es gibt auch in Italien hervorragende Köche oder weiß Gott wo auf dieser Welt. Es schmeckt da besonders gut, wenn sich jemand groß Mühe gibt. Ich habe das vorhin so mit ein bisschen im Augenzwinkern gesagt. Also, aber weil man eben die besten Köche immer in Frankreich sieht, sage ich immer, wir Deutschen können aber auch was und haben wirklich hervorragende und außergewöhnliche 3-Sterne-Restaurants, die ja auch immer eine Kreativitätsmaschine für alle anderen sind.
Aber wo würde ich jetzt gerade mal hier haben? Ist das nicht auch ein bisschen so dieses Image, dieses ewig währende Image, die französische Küche sei die beste? Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen übertrieben?
Voll übertrieben. Völliger Quatsch. Also völlig überbewertet. Aber eine Sache muss man auch wissen. Die französische Küche ist Basis, ist die Mutter des guten Geschmacks, auch was die mediterrane Küche anbelangt. Ja, also die französische Küche, steckt schon noch Kochkunst dahinter. Und wenn man die Basis kann, dann kann man auch kreativ werden. Aber das Schlimmste, was in der Küche passieren kann, ist eine sozusagen eine Gewaltkreativität. Erstmal muss ich die Basis haben, ja, um dann eben auf diese Basis aufzubauen. Und die Basis ist französische Küche.
Wenn du sagst, die Basis, genau, woran liegt es dann? Sind es die Gewürze, sind es die Zutaten? Weil die Franzosen legen ja sehr, sehr großen Wert auf gute Produkte und geben dafür auch gerne Geld aus, nämlich mehr als wir.
Ja, deutlich mehr wie wir. Und mit einem guten Produkt fängt ein gutes Gericht an. Also die Qualität, die Ehrlichkeit, die Nachhaltigkeit und an sich dann auch die Zubereitung. Wie gehe ich denn mit einem tollen Steinbutt um oder mit einem Rehrücken? Wie mache ich denn das perfekt, dass es auch wirklich gut wird? Da haben die Franzosen natürlich ganz viel Entwicklungsarbeit geleistet. Und wir profitieren alle davon.
Sind wir da auch auf dem Weg? Also setzt sich das hier, diese Erkenntnis so ein bisschen durch? Weil Deutschland ja oft nachgesagt wird, ja, wir sind so lieber viel anstatt gut.
Ja, da hat sich auch wahnsinnig viel geändert. Ja. Eckhard Witzigmann hat mal zu mir vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren gesagt, die Deutschen werden nie ein Volk der Feinschmecker werden. Da hat er sich ein bisschen getäuscht. Natürlich haben wir ganz viele junge Menschen, die tolle Gastronomien entwickeln. Und das muss ja gar nicht immer High-End oder auf Sternenniveau sein, sondern also die Weltküche, die ist ja auch bei uns zu Hause. Und das ist ja schön. Wir können ja ganz viel probieren. Und es gibt fantastische Genusshandwerker. Gut muss nicht teuer sein. Das finde ich ist auch wahnsinnig wichtig.
Ja, worauf achtest du denn als erfahrener Koch beim Einkaufen? Also bist du dann, sind Discounter für dich passé? Gar nicht möglich?
Nein, überhaupt nicht.
Also eben nicht?
Überhaupt nicht. Also ich sehe nicht schwarz und weiß. Die Discounter gehören zu unserem Leben dazu. Und die Discounter haben auch fantastische Lebensmittel. Man muss da halt ein bisschen genauer hingucken. Wenn ich jetzt sehr viel Wert auf gutes Fleisch oder Wurstwaren lege, dann empfiehlt es sich vielleicht auch zu dem Fleischer, zu dem Metzger meines Vertrauens zu gehen. Ja. Aber für diesen täglichen Einkauf ist doch ein Discounter gut. Das ist doch wichtig.
Du hast 2 Jahre lang, das ist vorhin gesagt, als Privatkoch bei Gunter Sachs gearbeitet. Gunter Sachs ist für mich jetzt eigentlich mit keinem bestimmten Land verknüpft, sondern eigentlich mit der ganzen Welt. Also ein bisschen St. Moritz, kann es sein?
Ja, klar. Ja?
Und was noch? Also wo warst du mit ihm unterwegs?
Weltweit. Gunter Sachs war ja die Lichtgestalt schlechthin in dieser Zeit. Wir waren in Palm Springs, in Saint-Tropez, in Deauville, in Gstaad. Und da hat er immer seine Domizile gehabt. Und ich durfte als Privatkoch mit ihm mitreisen und war ein Teil der Familie. Also ich war nicht der Koch, sondern ich war der Christian.
Und wie hast du für Gunter Sachs eingekauft? Also hat der dir gesagt, bitte nur vom Feinsten, sonst esse ich es nicht? Oder hat er dir vertraut?
Ganz schnelle Geschichte, Bewerbungsgespräch. Ich war erst bei seiner Frau, bei der Mirja, wirklich außergewöhnliche Persönlichkeit. Wir haben gesprochen und sie sagt, Mensch Christian, oh, Sie würden sehr, sehr gut zu uns passen. Wollen Sie noch kurz zu meinem Mann in das andere Büro? Bin ich zu ihm hin, dann haben wir so ein bisschen getalkt und er hat mich angeschaut und hat gesagt, Mensch, sind Sie der Koch? Ja, Sie haben ja keinen Bauch und Haare haben Sie auch noch. Weißt du, dann sage ich, ja, ich bin der Koch. Ja, meine Frau war schon ganz begeistert von Ihnen. Dann schaut er mich an, legt eine Sprechpause ein und fragt mich, was sind Sie denn für ein Sternkreiszeichen? Ich habe gesagt, ich bin Krebs. Er hat gesagt, okay, eingestellt.
Der Astrologe. Ne?
Ja, wirklich schon wieder
Gänsehaut. Also ein Astrofan. Ne?
Ja, ja.
Und also so. Das soll vielleicht ganz kurz erklären. Gunter Sachs war so eine Lichtgestalt, ein industriellen Erbe. Ja. So materielle Sorgen hat er keine gehabt, sagen wir es mal so. Und hat sich aber als Mäzen, als Kunstliebhaber und auch als Playboy praktisch eine Legende eigentlich aufgebaut, kann man sagen.
Genau. Ja. Ich sage mal, Gunter Sachs war wie Robert Geis, aber in echt.
Wie sind Sie da überhaupt hingekommen? Wie bist du da überhaupt hingekommen? Entschuldigung.
Über also einen Headhunter. Ich war damals in der Aubergine und ein Headhunter, ja, hat mich angesprochen. Mensch, ich hätte da einen ganz tollen Job. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und dann war ich relativ schnell schon bei Gunter Sachs mit seiner Familie. Und er hat zu mir gesagt, Mensch, Christian, kochen Sie einfach gut. Ich mag auch gerne mal Hausmannskost, auch Knödel mit Pilzen. Ich esse auch gerne mal gefüllte Paprikaschoten. Königsberger Klopse mag ich auch. Und wenn wir in Saint-Tropez oder in Palm Springs sind, dann kann es schon richtig mal High-End sein. Aber ich vertraue Ihnen. Die Mirja, die Frau, hat mir nach einem Monat, das musst du dir mal vorstellen, einen Blankoscheck in die Hand gedrückt und hat gesagt, Christian, falls Sie mal schnell Geld brauchen, hier, Blankoscheck. Von Mirja Sachs hast du Blankoscheck mit unterschrieben, aber Summe nicht eingesetzt. Mhm. Weißt du, was für ein Vertrauen? Also das Vertrauen war von Anfang an da. Und ich habe so profitieren dürfen von der Familie Gunter Sachs. Und da zähle ich heute noch. Und es ist schon so viele Jahre her.
Hat dich genauso geprägt wie die Aubergine?
Ja, auf jeden Fall.
Das hat ein Eckhard Witzigmann dazu gesagt.
Das der war nicht Gunter begeistert. Ich bin dann zu einem Chef und habe gesagt, Chef, ich müsste mit Ihnen sprechen.
Oh. Star-Koch Christian Henze ist bei uns in SWR1 Leute und es gibt eine schöne Geschichte aus der Allgäuer Zeit, die kommt von Regine Zucker, die uns geschrieben hat, 1997 hatte sie sich mit einem kleinen Unternehmen selbstständig gemacht und ihr allererstes Geld, das sie verdient hat, mit ihrem damaligen Freund, heute Mann, da sind die zum Henze gefahren und haben das ganze Geld, 150 D-Mark, auf den Kopf gestellt und dann hat sie sich auch noch beschwert, nämlich über die Menge der Asia-Soße und dann kam deine Frau, Pia, mit mehr Soße, hat ihr die serviert und dann auch noch das Rezept gegeben und es gehört bis heute zu ihren Standardrezepten.
Ach, schön, tolle Geschichte.
Was macht denn das mit dir, wenn du sowas hörst?
Schön. Also also ich bin ja schon so ein bisschen auch ein sensibler Typ manchmal und ich sitze jetzt auch hier vor dir und wenn ich sowas höre, dann bin ich schon sehr, sehr gerührt. Ich bin da wirklich sehr gerührt und ich bin unendlich dankbar, sowas auch hab erleben zu dürfen. Auch mit Gunter Sachs und mit Witzigmann. Also ich bin einfach wahnsinnig dankbar, überhaupt so eine Karriere hat machen zu dürfen.
Ja, und das zeugt ja auch davon, wie wichtig diese Räume sind. Also Restaurants, gute Küche, Spitzenküche oder auch für jemanden zu kochen. Also übers Essen werden menschliche Beziehungen definiert?
Ja, auf jeden Fall. Essen bringt die Menschen zusammen. Es gibt auch nichts Schöneres, auch ein Kompliment zu bekommen als Gast oder als Familienmitglied, wenn es da heißt, boah, schmeckt das gut. Mensch, ist das lecker. Danke für das super Essen. Dafür tue ich alles.
Ja. Wir wollen auch mal ein bisschen in deine Geheimniskiste jetzt mal reinschauen. Ja, also was macht es denn aus? Du hast vorhin schon gesagt, gute Komponenten sind wichtig. Mhm. Es soll lieber einfach sein, also richtig, lieber nicht verkünsteln. Du bist gar nicht so der Fan von noch mehr Zutaten, noch mehr Schäumchen und so weiter. Aber man muss sich ja als ehemaliger oder Sternekoch oder Spitzenkoch, da muss man sich irgendwie mit allen Küchen auskennen. Muss man da wirklich alles zu allem irgendwie was sagen können?
Naja, also das finde ich schon, ja. Also dass man einen gewissen kulinarischen Intellekt haben sollte, das finde ich ist wichtig. Ich habe mein ganzes Leben der Kulinarik verschrien und deswegen denke ich, kenne ich mich auch ganz gut aus.
Dann gehen wir doch mal so ein bisschen was durch, ja. Also ihr habt ja ein bisschen zugeschaut, ja. Also ja. Du machst ja auch Fernsehen und machst dann auch so diese ja, Gastro-Shows, nenne ich es jetzt mal.
Genau.
Und da musst du auch immer wieder mal was sagen zum Essen, ja. Bist ja dann auch ein bisschen Juror oder Kommentator oder so. Mhm. Und da höre ich immer wieder das Wort Aroma. Ja. Was hat's damit auf sich? Aroma, Textur und so weiter. Das sind immer so Wörter, die kommen immer von Köchen, höre ich dann, ja. Und ich denke dann immer, die wissen irgendwas, was ich nicht weiß. Feih uns doch mal ein in die Geheimnisse, was für dich gutes Essen ausmacht. Also es besteht aus guten Komponenten und dann weiter.
Okay. Also ein gutes Essen zeichnet sich dadurch aus, dass ich sofort das Gefühl habe, her mit dem zweiten Löffel, weil es so wahnsinnig gut schmeckt. Am Ende zählt der Geschmack. Und das Können um Abschmecken, scharf, sauer, süß, salzig, bitter, Umami, das sind so Geschmacksrichtungen, wenn ich die in Einklang bringe, wenn da eine Hommage entsteht, dann habe ich einen guten Geschmack und dann freut sich der Gaumen. Wenn irgendwas fehlt, wenn zu wenig süß ist, zu wenig sauer oder zu wenig Grundgeschmack, zu wenig Aroma, zu wenig ätherisches Öl, dann passt es auch nicht so. Du hast eben Textur gesagt, also die Viskosität quasi, das Mundgefühl, das Knusprige, das Cremige, das Schaumige. Wenn das alles in einem Gericht enthalten ist, dann freue ich mich unendlich.
Also es sollte nach deiner Meinung alles da sein. Nicht nur eine Komponente, also nicht alles knusprig. Weil ich mag es zum Beispiel, wenn das Gemüse nicht so weich ist. Also ich mag es eigentlich nicht, wenn das Gemüse so weich ist. Würdest du da mitgehen? Oder?
Ich gehe da teilweise mit. Ich gehe aber nicht damit mit, wenn man sagt, okay, ich will Gemüse grundsätzlich knackig. Es gibt ganz viele Gemüse, der Rosenkohl zum Beispiel, wenn der zu knackig gekocht ist, dann schmeckt er eben auch nicht. Er muss schon ein bisschen weicher sein. Wohingegen eher so Pastinaken und so, die können ruhig so ein bisschen knackig sein. Also
SWR 1, Leute, am Donnerstagvormittag mit Christian Henze, Starkoch, Fernsehkoch, Sternekoch, Kochbuchautor. Ja, ich muss das immer so durchsagen. Wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Ich finde, man muss Leuten heute immer so viele Bezeichnungen geben.
Oh, ich bin einfach ein Genussmensch. Ich bin ein lebensfroher Mensch, der mit einem guten Thema beschäftigt ist. Und das Thema heißt Genuss, Menschen glücklich machen, gemeinsam essen, Freude am Essen. Und zwar einfach und unkompliziert, ohne erhobenen Zeigefinger, einfach gut essen. Das ist so meine Challenge und so würde ich auch gerne wahrgenommen werden.
Wir haben es ja eingangs erwähnt, du warst gestern eine Pizza essen hier in Stuttgart, als du abends angekommen bist. Und das hätte ich jetzt mal, hat mich jetzt so auf den ersten Blick überrascht, aber dann auf den zweiten Blick habe ich gedacht, nee, eigentlich passt das zu ihm. Also es muss bei dir auch nicht immer Haute Cuisine sein, sondern eine gute Pizza macht dich genauso glücklich. Nein. War sie denn gut?
Ja, das ist das Schöne im Instagram-Zeitalter, da weiß man gleich.
Tut mir leid.
Nein, ich bin ja auch fleißig, was Instagram anbelangt. Nein, ich mag ja sowas. Ich liebe einfaches, gutes Essen. Und es muss nicht die aufwendige Tischkultur sein. Du, ich hatte gestern eine ganz charmante Bedienung und ich hatte ein Gläschen Wein dazu und diese neapolitanische Pizza, die war einfach fantastisch. Ja, mit gutem Mozzarella, Fior de Latte, gute Sardellen, ein Tomatensugo aus gelben Tomaten. Unglaublich fruchtig. Sehr, sehr, sehr lecker. Bisschen schwarzer Pfeffer drauf. Oh, ich habe es gefeiert.
Mhm. Du kommst ja aus dem Allgäu.
Ja.
Was macht denn die Allgäuer Küche aus und wie groß ist die Rolle, die sie für dich spielt? Weil Heimatregion ist ja auch immer irgendwie Ankerregion, auch was das Kulinarische angeht.
Also ich meine, erstmal muss man sagen, dass das Allgäu eine fantastische Region ist. Ich bin sehr stolz, da leben zu dürfen. Und Allgäu heißt Bier, Käse, gute Produkte, Qualität, Regionalität, Kässpatzen. Ja, bester Bergkäse. Boah! Oder stell dir mal Folgendes vor, du hast ein ofenfrisches Brot und gib da mal eine richtig gute Butter drauf und eine dicke Scheibe besten Bergkäse. Eine Tomatenscheibe aus dem Garten reinbeißen, Schluck Bier dazu. Das ist Kulinarik.
Gibt's ja
und das ist das Allgäu.
Diese tollen Käsereien im Allgäu, die diesen Käse verkaufen.
Gott, ist das genial. Ja. Ich liebe das. Und
wie stark findet das immer wieder Eingang auch in deine Küche? Also du hast ja ein Rezeptbuch, also du hast viele Kochbücher geschrieben. Ja. In deinem neuen beschäftigst du dich mit Airfryer. Ja. Sprechen wir später drüber. Ja. Aber das sind auch immer wieder, findet sich da auch das Allgäu.
Natürlich. Ich liebe ja zum Beispiel guten Käse. Ja, und wenn man so einen Bergkäse verarbeitet und den schmelzen lässt oder mit verschiedenen anderen Komponenten in ein Gericht packt, dann ist es eine feine Sache. Und meine Küche ist ja so, die Zutaten muss ich überall gut und unkompliziert bekommen. Und nochmal, je weniger Zutaten ein Gericht hat, desto besser ist es. Hm.
Bist du denn, apropos wenig Zutaten, auch der schwäbischen Küche zugewandt oder interessiert dich das weniger? Ist in Ordnung, kann man alles sagen hier.
Natürlich, aber schwäbische Küche hat ja auch ganz, ganz, ganz tolle Komponenten. Aber grundsätzlich interessiere ich mich für jede Küche. Ob das Französisch ist, Mediterran, Levante, alles. Ich finde alles spannend.
Ja, und kommt auch alles bei dir zum Einsatz. Was sind denn die aktuellen Trends gerade in den Küchen? Also läuft man da nicht manchmal auch Gefahr, dass man, wenn man jetzt zu viel miteinander mischt, dann nichts mehr so richtig gut macht? Weil ich stelle mir vor, Levante-Küche richtig gut, das ist ein Lebenswerk. Asia-Küche richtig gut, ist ein Lebenswerk. Ja. Alles ist irgendwie ein Lebenswerk. Kann man nicht in einem Leben schaffen?
Ja, da gebe ich dir recht. Aber vielleicht muss man das ein bisschen entschleunigen und das unter der Prämisse sehen, weniger ist mehr. Also ich möchte von allen so ein bisschen was vereint haben. Und du hast es eben angesprochen, eben in meinem neuen Buch habe ich versucht, mit ganz wenig Zutaten in einer einfachen Zubereitung ein fantastisches Gericht zu zaubern und zu kreieren. Und weniger ist mehr. Wir brauchen nicht mehr wie 5 Basiszutaten.
SWR1, Leute, mit Fernseh- und Starkoch Christian Henze. Ja, was sind die aktuellen Trends gerade in den Küchen? Wir schauen mal, es gibt ja jetzt auch ganz viele Fragen. Eine kommt zum Beispiel von Wiegbert Georg Beck. Der fragt eine Frage. Ich kann einfach nicht mehr weiter essen, wenn ich auf dem Teller ein blutiges Stück Fleisch habe. Bei mir darf es gerne well done gebraten sein. Wenn ich das dann in der Gaststätte bestelle, habe ich schon oft gehört, warum wollen Sie denn das Tier noch ein zweites Mal töten? Ist es tatsächlich so, dass gutes Fleisch in der Gaststätte immer rosa oder blutig sein muss?
Also blutig, so ein komisches Wort. Medium gebraten heißt einfach, dass der beim Rind der zufällig rötliche Fleischsaft noch erkennbar ist. Und ja, wenn man ein Fleisch durchbrät, dann verliert es ein bisschen an Qualität. Aber wenn ich das als Gast möchte, na alles gut. Wenn der Gast das Fleisch durchgebraten möchte, dann bekommt er das durchgebraten. Ist doch alles bestens. Ich will doch, dass der Gast zufrieden ist und hinterher sagt, boah, das war toll. Vielen Dank für das gute Essen.
Mhm. Egal wie. Also,
egal
man
wie.
Man muss immer auf die Gästewünsche eigentlich eingehen. Ne?
Naja, also, auf jeden Fall.
Ist das Kommentieren jetzt, was er gerade beschrieben hat, eigentlich schon mal grundsätzlich falsch? Also wenn er sagt, ich will es well done, dann mache ich es well done und frage nicht groß nach.
Genau, also ich meine, der geübte Service könnte vielleicht sagen, ja, dann ist es halt ein bisschen trockener. Ist das okay für Sie? Ja, dann ist es auch so. Der Gast ist König, basta. Hm.
Wir sprechen gerade über Fleisch. Ja. Mhm. Also ich will ja so ein bisschen auch mal die aktuellen Trends, weil du bist ja auch als Medienmensch, der du ja viel präsent bist mit Kochshow und Büchern und so weiter, auch ein bisschen Trendsetter. Also die Leute gucken, was macht der Henze, dann mache ich das vielleicht auch.
Ja.
Wie erkennst du denn, was jetzt gerade in ist? Also bei mir kommt es ja erst spät an. Also wenn die Smashburger bei mir angekommen sind, dann sind die eigentlich schon durch. Ja. Also, aber du musst da ja früher dran sein. Wie machst du das?
Ja, also ich gehe natürlich mit offenen Augen durch die Welt. Ich habe so das Gefühl, dass so ein Trend ist, so ein bisschen back to the roots, nicht unbedingt gewaltkreativ, nicht immer mit erhobenem Zeigefinger. Und es muss jetzt nicht so diese knackige Länderküche sein. Was ich so mehr aufnehme, sind so Küchen wie auch so ein bisschen türkische Küche, griechische Küche. Das kommt immer mehr, weil einfach ein gutes Produkt einfach zubereitet und das auch unter der Prämisse Regionalität, das ist vielleicht dieser Hypertrend. Regionalität und Saisonalität steht, würde ich sagen, auch nochmal vor dem Wort Bio. Also alles, was aus der Region kommt, ist sehr gefragt und was Saison hat, ist sehr gefragt. Und das ist natürlich eine tolle Entwicklung.
Und das ist bei den Griechen besonders ausgeprägt? Griechische Küche?
Also
ja, bei Grieche ist ja bei uns ein Klassiker. Also ja, geht man ja schon also immer irgendwie gerne hin.
Das ist bei uns als Konsumierende ausgeprägt. So diese griechische und türkische Küche empfinde ich, es kommt immer mehr, weil es preiswürdig ist und sehr, sehr gut schmeckt. Mhm.
Was ist denn aktuell so verpönt? Also gibt ja immer wieder so böse Player in der Ernährung. Ja, mal ist es Fett, mal ist es Zucker. Ich glaube, würde ich sagen, die beiden wechseln sich ab. Gerade habe ich das Gefühl, es ist eher wieder der Zucker.
Ja, also der Zucker ist natürlich das Gift unserer Zeit. Es gibt eine sehr große amerikanische Kette, die haben Umsatzeinbußen, weil sie sehr auf Kalorien, auf Zucker gebaut haben. Und das ist so ein bisschen in der Abwärtsspirale und Gott sei Dank, muss man sagen. Ja, also die ganzen Muffins, Sandwiches, Pancakes, Caramel Cream, Soße, Shakes, das geht Gott sei Dank ein bisschen zurück, weil das natürlich auch gigantische Kalorienbomben sind und der Zucker ist ganz klar das Übel unserer Zeit und das setzt sich langsam durch und es ist gut so.
Wie findet das auch Eingang dann in so eine Küche? Also es ist ja eigentlich ein Plädoyer fürs Selbstkochen. Wie findet das Eingang jetzt zum Beispiel in die Küche, die du empfiehlst und weitergibst, den Zucker einfach mal rauszulassen?
Ja, also ich würde nicht sagen mit erhobenem Zeigefinger, bitte kein Zucker, liebe Leute, sondern dass man versucht, ein bisschen vorsichtig damit umzugehen. Es muss ja gar nicht so süß sein und ein Gericht ist dann gut, wenn ich auch verschiedene Komponenten reinbaue. Also wenn ich ein bisschen mit Honig süß vielleicht oder mit Agavendicksaft, da ein bisschen Säure mit dazugeben, ein paar Kirschen, so mit kann ich mir relativ schnell einen Genussmoment aufbauen. Aber das Schlimmste, was man eigentlich tun kann, ist, dass man Kindern zu früh zu süße Sachen anbietet und dass man sich grundsätzlich zu sehr an süße Sachen gewöhnt.
Wenn man gut kochen will, ja, also du hast schon gesagt, also Regionalität, das haben wir jetzt mehrmals gesagt, auch die Komponenten sind wichtig, frische Zutaten. Was ist denn der Trick dann noch beim Zubereiten? Also ist es am Ende immer der Faktor Zeit, weil es gibt ja so ein paar Geheimnisse, oh, da kommt man als Laie oft ein Leben lang nicht drauf, ja, zum Beispiel die Konsistenz der Soße, ja, wie so eine Rahmsahne-Soße, so eine weiße Soße, genau die richtige Konsistenz. Ich denke an so an was ganz Einfaches, so ein Tortellini alla Panna. Und dann perfekt.
Ja, ja. Also die Soße muss natürlich einkochen, die reduziert, die Flüssigkeit verdampft, die guten Inhaltsstoffe bleiben drin. Eine gute Soße braucht auch, oder die braucht Zeit. Ja, eine gute Soße braucht Zeit, die muss lange köcheln, der Fond muss lange köcheln. Aber es geht auch viel schneller. Zum Beispiel, ich sage dir ein Rezept von Christian Henze, Asialak. So, 4 Esslöffel Sojasauce, 4 Esslöffel Teriyaki-Soße, 3 Esslöffel süße Chili-Soße, ein bisschen Wasabi, ein ordentliches Stück Butter rein, aufkochen. Boah, hast du eine geile Soße. Weißt du, das ist auch zeitgerecht.
Klingt super, aber da habe ich schon eine Tonne Zucker drin.
Mit der süßen Chili-Soße ist ein bisschen Zucker drin, aber im Rahmen.
Okay. SWR1, Leute, mit Christian Henze. Christian, du hast die Sterne-Gastronomie schon lange als aktiver Koch verlassen, bist seit geraumer Zeit eigentlich schon mehr im Fernsehen präsent als Koch, bist Teil von Kochsendungen, ich würde mal sagen Kulinarik, Kochshows, Gastroshows. Also würde ich jetzt aber schon gerne mal wissen, warum, du hast es ja anfangs ein bisschen angedeutet, warum verlässt man die Sterneküche, wenn man sich, wie du, damit viel Mühe und wo du überall durchgegangen bist, hast du ja erzählt, hingekocht hast. Und da macht man so im Fernsehen teilweise, muss man sich dann so Schnitzelrestaurants angucken und die dann auch bewerten. Ist das nicht manchmal so? Also wofür schlägt denn dein Herz?
Ja. Mein Herz schlägt für Gastlichkeit und Kulinarik. Und man muss vielleicht sagen, jede Zeit hat seine Helden. Ich habe mich mit 25 selbstständig gemacht und habe dieses Sterne-Restaurant 14 Jahre, ich denke, wirklich erfolgreich betrieben. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich habe alles erreicht. Was soll denn noch kommen? Und ich will Platz haben für neue Wege. Ich will Platz haben für andere Kulinarik, für andere Projekte. Ich mag das sehr gerne, wenn ich meine Sendungen im Fernsehen produziere. Ich liebe Kochbücher schreiben und dazu habe ich jetzt einfach mehr Zeit. Und ich habe ein tolles Team um mich, die mich da unterstützen. Und so sind wir auch erfolgreich. Und das ist it's my life, das ist mein Leben und das macht mir große Freude.
Ist ja auch sehr angesagt, Koch im Fernsehen zu sein. Also das wird sehr gerne genommen von den Leuten. Ja. Was unterscheidet dich denn von den Henslers, von den Lafers, von den Melzers, von den Nelson Müllers dieser Welt?
Ja. Also wir haben ja natürlich alle ein Ziel. Wir wollen guten Content produzieren, gute Sendungen machen. Aber jeder steht für ein gewisses Etwas. Und die Kollegen, die du mir gerade aufgelistet hast, das sind natürlich sehr geschätzte Kollegen von mir. Wir haben auch viel Kontakt untereinander. Und jeder steht für irgendwas. Und ich stehe einfach für einfach und unkompliziert und Geschmack und Rezepttauglichkeit. Das bin ich.
Wofür steht denn zum Beispiel Steffen Hensler? Also das ist ja, glaube ich, Deutschlands bekanntester Fernsehkoch, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich mir nachgeschaut. Mhm. Und das möchte nämlich Theodor Lipp aus Saarlach gerne wissen, SWR1-Hörer. Ich wollte fragen, was Herr Hensel von der ZDF, also Henze von der ZDF-Küchenschlacht hält. Achso, das ist ja jetzt gar nicht der Hensler, aber trotzdem. Was hältst du denn von der ZDF-Küchenschlacht?
Ach, super. Küchenschlacht ist ein tolles Format, gibt es schon seit vielen Jahren im ZDF, sehr erfolgreich. Und in der Tat, ich werde oft angesprochen, wieso ich nicht bei der Küchenschlacht mitmache, aber irgendwann muss man sich auch konsolidieren. Ja, ich mache ja mein Lokal, dein Lokal, ich mache in der ARD eine Live-Sendung im MDR und das reicht dann eben auch. Ich habe ja andere Projekte auch noch und das, was ich mache, möchte ich gerne gut machen. Aber vielleicht mal schauen, was die Zukunft bringt.
Also wäre nicht ausgeschlossen, dass du auch irgendwann wieder in der Küche stehst oder sagst du, nee, dafür bin ich jetzt zu alt?
Nein, also,
mit Verlaub.
Hey, ich bin topfit.
Bist du, ja, gar keine Frage.
Nein, das würde ich nicht mehr machen. Wie ich vorhin gesagt habe, jede Zeit hat seine Helden. Ich habe mit Leidenschaft gekocht, war am Herd gestanden, habe geschwitzt und gekämpft, gefightet in der Formel eines des Geschmacks. Ja. Das war mal und jetzt schreibe ich lieber Bücher.
Bisschen was habe ich mir natürlich überlegt, wie kann man sich denn auf so einen Koch vorbereiten? Habe ich gedacht, gucke ich mir einfach mal seine Sendungen an. Und da ist mir aber schon eines aufgefallen, lieber Christian, nämlich, dass du, wenn es dann in deiner Kochsendung, die du hast im Privatfernsehen, wenn es da um gehobene Gastronomie geht, also wenn da einer richtig, richtig gut kocht und doch mit Finesse, dann geht dir irgendwie doch das Herz auf. Also das ist schon dein Ding.
Ja, natürlich. Also Kochkunst, Kochkönnen und wenn vor allen Dingen Leute über Essen philosophieren und reden, die was davon verstehen, dann geht mir in der Tat das Herz auf. Ja, wir sind ja auch umgeben von von Menschen, die null Ahnung haben und philosophieren, dass alle Lichter ausgehen. Ich formuliere das einfach mal so relaxed. Das tut manchmal schon weh. Mhm. Ja,
jetzt durch diese Shows hast du ja auch eine gewisse Bekanntheit. Da kamen jetzt zum Thema Pizza und Bekanntheit zwei Fragen, die ich dir mal stelle. Die eine kommt von jemandem, der sich Fool nennt. Frage an ihren Gast, was bedeutet, heißt definiert für ihn Fiordilatte, Mozzarella, weil du es vorhin so explizit erwähnt hast. Also was ist denn, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist einfach ein guter Käse, ein besonderer Mozzarella aus Kuhmilch. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Fiordilatte ist einfach ein sehr, sehr guter Mozzarella und Basis für eine gute Pizza. Ich hatte gestern so eine neapolitanische Pizza gegessen. Das ist ja auch eine Kunst. Ja? Und wenn man das gut macht, ja? Ich hatte einen Tomatensuppe aus gelben Tomaten, ja? Mit diesem guten Mozzarella, mit Sardellen, ein bisschen Basilikum drauf, crunchy, knusprig, ein Gläschen Rosé dazu. Du, da bin ich im kulinarischen Himmel. Das ist einfach toll.
Ja, du warst da gestern, genau. Und Roland Heim, der fragt, der kommt aus Uhingen, Sparwiesen im Vilstal, möchte wissen, wurdest du in der Pizzeria erkannt und wie hast du dich verhalten?
Ja, also ich wäre eigentlich immer erkannt. Das ist völlig vorbei, dass ich irgendwie inkognito essen kann. Das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Und ich freue mich da immer, auch wenn ich angesprochen wäre. Und die Leute sind meistens wirklich sehr, sehr, sehr nett. Und viel schlimmer wäre es, wenn ich nicht angesprochen wäre. Weil man arbeitet.
Also
ja,
du magst es gerne.
Ich mag
dieses
das gerne.
Erkannt
ja.
werden, das ist für dich, ja. Also Bekanntheit
ja,
ist für dich was
Schönes. Ja, und die Leute sind ja in der Regel wirklich sehr höflich und freuen sich, den Christian aus dem Fernsehen mal in live zu sehen. Das ist schon gut so.
Du suchst auch danach.
Ja.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit Christian Henze, Fernsehkoch. Christian, ich habe noch mal eine Frage.
Ja.
Also wenn du ins Restaurant gehst, ja, was nervt dich dann so richtig? Ich kann mir vorstellen, so Leute, die selber kochen, sind doch notorisch schwierige Gäste.
Also ich bin wahrscheinlich der unkomplizierteste Gast, den du dir vorstellen kannst. Ich nörgle nie über Essen, wirklich. Das Einzige, wo ich vielleicht mal ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger dastehe, ist, wenn der Espresso nicht genießbar ist und kalt ist, den ich dann zum Schluss zu mir nehme. Aber wenn es auch mal nicht so ganz perfekt ist, dann finde ich es auch überhaupt nicht so schlimm. Ich finde es nicht so schlimm. Ich mag gern, wenn ein bisschen mehr Soße dabei ist, die bestelle ich oft noch extra, weil ein gutes Gericht lebt auch von einer guten Soße und da habe ich gern genügend davon. Aber ansonsten bin ich total entspannt.
Und bist du so ein Analytiker? Also kannst du einem Gericht ansehen, da ist jetzt aber hier Fertigprodukt aus dem Tiefkühl drin oder die haben vernünftige Komponenten da drin und was ist da eigentlich drin?
Ja, das könnte ich. Also ich kann dir sofort sagen, wie ein Gericht zubereitet ist, ob was zugekauft ist, wie das gekocht wurde und. Aber ich analysiere das nicht, weil ich gehe ja essen und freue mich des Lebens und unterhalte mich mit der Bedienung oder mit meinem Tischgast. Aber ich würde nicht das Essen zerpflücken und sagen, mi, so könnte es aber besser gehen, mache ich nicht.
Mhm. Ariane aus Sindelfingen meldet sich nochmal, du erinnerst dich, gleich eingangs der Sendung. Johann Lafer hat wegen seiner Art Rose ein, Klammer auf, richtig geiles, zwei Ausrufezeichen, Klammer zu, veganes Kochbuch geschrieben. Wir hatten neulich auch eine vegane Kochbloggerin da, die hat viele Millionen Follower auf den sozialen Medien. Wie steht Christian Henze zum Veganismus?
Ja, toll. Die vegane Küche ist in Deutschland nicht mehr wegzudenken und es ist gut so. Und vegan heißt ja nicht nur, dass man vegan produzierte Lebensmittel zubereitet als Fertiggericht, sondern vegan heißt einfach vegan, pflanzlich essen. Und pflanzlich essen ist super lecker. Ich habe ja auch pflanzliche Gerichte in meinen Büchern. Die Mischung macht's.
Der Zimmermann meldet sich aus Tübingen und hat eine Frage. Wie reagierst du, wenn Preis und Leistung in einem Restaurant in völliger Diskrepanz stehen? Das ist witzig, weil da haben wir gerade drüber gesprochen, dass du neulich in einem Restaurant bei Erlangen auch mit dabei warst für deine Fernsehsendung. Und da gab es einfach ein großartiges Essen für einen fantastischen Preis. Und man fragt sich dann schon, wie können die das halten? Aber wie ist, wenn das Gegenteil ist?
Ja, also wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht passt, wird das Restaurant auch keine große Überlebenschance haben. Das muss schon passen. Preis-Leistung ist wichtig. Auch die Menge des Gerichtes ist wichtig. Wenn ich einfach zu viel Geld bezahle und auch nicht satt wäre, dann ist das natürlich auch nicht zielführend. Ein gutes Restaurant hat alle Komponenten zusammengebracht. Preis, Qualität, Leistung und die Grammatur, sprich die Menge des Gerichts.
Und das ist möglich?
Ja, natürlich.
Du hast viele Dutzend Kochbücher geschrieben und jetzt in deinem neuen Buch, da machst du jetzt auf Airfryer, sage ich jetzt einfach mal so. Und ich frage mich immer, ja, also wir haben ja vorhin über Trends gesprochen, ich würde sagen, Airfryer ist so ein Trend.
Boah, das ist der Hypertrend.
Ja, aber was ist denn das mit diesen Airfryer? Ja. Was ist da so toll dran?
Also der Airfryer muss man sagen, also ein Airfryer ist sehr schnell heiß, verbraucht wenig Energie und durch diese massive Luftumwirbelung werden die Produkte super schnell knusprig. Die Avocado crunchy, die Pommes perfekt, aber auch das Dessert und die Pasta. Und ich habe mir vor 1,5 Jahren gedacht, so Christian, jetzt kaufe ich mir mal einen Airfryer. So, und habe den in die Küche gestellt und ich kann ihn nicht wegdenken. Der Airfryer hat bei uns Einzug
gefunden. Hast du da jetzt irgendeinen Vertrag oder meinst du das ernst?
Ich meine das ernst. Ja, okay. Schau mir in die Augen. Ja. Ich meine das im Ernst. Okay. Ich finde das so spannend und es geht so schnell. Ja, und deswegen gab es Airfryer, ja,
genau.
Blitzrezepte.
Es geht so schnell. Ja, Blitzrezepte ist ja sowieso dein Ding. Also man findet die auch bei dir in den sozialen Medien. Da folgen dir ja auch eine ganze Menge Leute. Gibt es deine Blitzrezepte? Soll also schnell gehen, wenn ich jetzt hier mal gucke. Eine heiße Allgäuer Brotzeit, wo wir gerade beim Allgäu sind. Du kommst ja aus dem Allgäu. Ja. Das kann man zubereiten in 20 Minuten.
Ja.
Das ist nicht viel.
Nein, aber das schaffst du auch in 20 Minuten. Ja. Also das ist hier ein bisschen Käse, ein bisschen Preiselbeeren.
Genau, was ist da drin? Frühlingszwiebeln, frisches Bauernbrot ist dabei, Knoblauch, Butter, Rosmarin, Hüttenkäse, Camembert und Schweinemedaillons aus der Lende.
Ja, genau. Okay. So, und das packst du übereinander, schießt es auf das Brot und gibst es bei 200 Grad in den Heißluftstrom und raus kommt ein duftiges, schönes Gericht.
Und dann hast du noch ein Trendy-Essen bei dir drin, nämlich den French Toast. Den kann man auch im Airfryer machen.
Ja, man kann ganz viel im Airfryer machen. Also ich habe so verschiedene Kategorien. Also ich habe diesen French Toast zum Beispiel, Hähnchenkeule mit Schmorgemüse, Pasta oder verschiedene Pasta-Gerichte, einen halbflüssigen Schokoladenkuchen. Da brauchst du nichts mehr zu Weihnachten. So unendlich lecker. Oder die Barbecue Spare Ribs oder Parmesan-Pommes.
Sogar Hähnchen?
Ja.
Butter Chicken?
Wow,
Butter Chicken. Ja, also Moment. Kann ich in diesem Airfryer Dinge wirklich garen? Also so ein Hähnchen durchzugaren, da legt man ja auch Wert drauf, soll ja nicht roh innen sein. Kriegt man das hin oder muss man das vorkochen?
Nein, das musst du nicht vorkochen. Du kannst den Airfryer ja temperaturtechnisch einstellen. Die meisten Airfryer gehen bis 220, 230 Grad. Und so ein Hähnchen stelle ich den Airfryer auf 180 Grad. Dann hast du in meinem Buch eben eine Rezeptanleitung, wo man vertrauen kann. Ich habe jedes Gericht 3-mal im Airfryer Probe gekocht. Das heißt, wenn du so ein Rezept von mir zu Hause nachkochst, hast du auch eine Gelinggarantie.
Man kann auch die Zeit nochmal überprüfen, ob es wirklich stimmt, was du da schreibst mit den 10, manchmal 20. 20 Minuten sind es eigentlich in der Regel, 15 bis 20.
15 bis 20 Minuten mit wenig Zutaten, sodass alle happy sind. Also der Opa, Oma, der Enkel, der Student.
Apropos happy, bist du eigentlich happy oder gibt es noch was, was du gerne immer noch erreichen möchtest?
Nein, ich bin einfach happy.
Das freut mich.
Ich habe doch alles erreicht. Ich bin so happy, ich bin gesund, ich habe eine tolle Frau, tolle Familie, tolle Kinder. Alles gut.
Und wir sind auch happy, dass du da warst. Vielen Dank, Christian Henze, für den Besuch.
Danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.